Herzlich willkommen zum zweiten Video im zweiten Modul vom Online-Training für Führungskräfte. Hier geht es jetzt um die menschlichen Emotionen. Und das ist ein spannendes Thema. Lassen Sie uns also gleich starten mit der berühmten Frage, was lernen Sie in diesem Video? Als erstes natürlich mal die Frage, was sind überhaupt Emotionen? Wie stark werden wir von Emotionen gelenkt? Was ist der Unterschied von Emotionen und Gefühlen? Welche Emotionen und Gefühle gibt es im Führungsalltag? Was sind wir von Emotionen und Gefühlen hilflos ausgeliefert? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ein bisschen was habe ich im ersten Video ja schon anklingen lassen. Und wie kann ich lernen, mit Emotionen und Emotionen, da muss natürlich stehen, Emotionen und Gefühlen besser umzugehen? Also starten wir mit der Frage, was sind Emotionen? Und bevor ich Ihnen das jetzt vorlese, diese Definition, eine kurze Vorwarnung. Bitte erschrecken Sie nicht. Das ist alles ein bisschen wissenschaftlich, soll ja auch hier ein wissenschaftlicher Anspruch sein, zumindest also wissenschaftlich in dem Sinne, dass das alles wissenschaftlich fundiert und korrekt ist. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen zu diesem Thema in der Wissenschaft. Das Ganze ist auch noch ein bisschen aufgelockert worden durch neue Erkenntnisse eben aus den Neurowissenschaften. Und die folgende Definition ist die am besten verständlichste aller Definitionen, verfügbaren Definitionen für diesen Begriff Emotionen. Und das ist leider nur sehr relativ verständlich. Aber ich habe mich dazu entschlossen, diese Definition ein bisschen aufzudröseln, also in einzelne Häppchen zu verpacken, sodass es, das heißt, Sie nicht unbedingt gleich hier Psychologie studieren müssen, um das Ganze zu verstehen. In Deutschland haben wir leider die Tendenz, dass in einigen Fachbereichen die Sprache am besten so kompliziert wie möglich formuliert wird, damit es am besten nur noch der Professor versteht und sonst niemand, damit man sich einen, ja, so einen wissenschaftlichen Touch gibt. Ansonsten, wenn es jeder verstehen würde, wäre es ja nicht wissenschaftlich. Finde ich sehr schade, ist im angloamerikanischen Raum anders. Aber wir brechen das runter, so dass es auch jemand versteht, der eben nicht studiert oder zumindest nicht Psychologie studiert hat. Also, der erste Teil lautet wie folgt. Emotionen sind komplexe Muster von Veränderungen, die körperliche Erregungen und kognitive Prozesse, also kognitive Prozesse, eben also Prozesse, die im Kopf stattfinden, und Verhaltensweisen umfassen. Ja, klingt letztendlich ein bisschen schlimmer, als es überhaupt ist. Also zusammenfassend könnte man sagen, dass Emotionen unseren körperlichen und unseren geistigen Zustand verändern. Also komplexe Muster von Veränderungen. Das klingt doch letztendlich irgendwie nachvollziehbar. Ich habe Ihnen das mal so ein bisschen grafisch aufbereitet, damit es ein bisschen eindeutiger wird. Und zwar führt das dann zum Beispiel diese Veränderung dazu, dass Sie freundlich schauen oder fröhlich sind oder eben erschrocken bis panisch oder wütend oder eben auch traurig oder erstaunt oder glückselig, was natürlich auch ein sehr schöner Zustand ist. Nehmen wir uns bei dieser Definition noch eine wichtige Ergänzung zur Brust, und zwar folgende. Emotionen treten als Reaktion auf eine Situation auf, die ein Individuum als persönlich bedeutsam wahrgenommen hat. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert, ist irrelevant. Auch das erscheint doch logisch, oder? Denn alles, was uns nicht betrifft und in welcher Form auch immer, ob jetzt direkt oder nicht, lässt uns komplett kalt, also emotional lässt es uns kalt. Und das ist wie zum Beispiel bei diesem berühmten Sack in China, der eben umfällt. Und wenn jetzt Sie keine besondere Verbindung zu diesem Sack haben, ist das eben auch überhaupt nicht bedeutet. Das heißt also, emotional passiert bei Ihnen gar nichts. Selbst wenn Sie das jetzt in der Tagesschau erfahren, also davon Kenntnis haben, dass eben dieser Sackkreis umgefallen ist, dann ist das Ihnen egal. Es ist aber anders, wenn es Ihr Sack wäre. Und wenn Sie gerade irgendwie Geld überwiesen haben, damit genau dieser Sack eben zu einem hungernden Menschen kommt, dann würde Sie das schon eher betreffen. Und dann wäre es mit den Emotionen auch wieder etwas anders. Ein anderes Beispiel. Wenn in einem Unternehmen eine Ungerechtigkeit bei der Ausstattung eines Arbeitsplatzes eines neuen Kollegen geschieht, also in einem Unternehmen, was nicht Ihres ist, dann interessiert Sie das wahrscheinlich relativ wenig. Wie ist es aber, wenn Sie schon lange auf einen schnelleren Rechner warten oder auf einen anderen Bürostuhl, weil Sie irgendwie leichte Rückenschmerzen haben und so ein bisschen ergonomisches Sitzen möchten? Und dann kommt ein Azubi ins Unternehmen und der kriegt dann an Tag 3 einen ergonomischen Stuhl, einen schnellen Rechner etc. Das wiederum würde Sie wahrscheinlich schon beeinflussen, emotional. Das finden Sie dann vielleicht ungerecht oder was auch immer. Auf jeden Fall würde Sie emotional eben irgendwie ansprechen. So, ich habe Ihnen hier nochmal die Definition die Quelle der Definition mitgebracht. Das ist ein Standardwerk im Psychologiestudium mit Zimbardo und Gehrig. Ist schon ein paar Jahre alt, aber ich habe auch das Neue gewälzt und letztendlich hat sich an dieser klassischen Definition eben nichts verändert. Was ist jetzt der Unterschied von Emotionen und Gefühlen? Emotionen sind komplexe, größtenteils automatisch ablaufende, von der Evolution gestaltete Programme für Handlungen. Also die Welt der Emotionen besteht vorwiegend aus Vorgängen, die in unserem Körper ablaufen. Wichtig ist hier, dass Emotionen Programme bereithalten für Handlungen. Aber die Entscheidung, ob wir diese Programme auch dann tatsächlich ausführen oder nicht, liegt größtenteils zumindest bei uns. Reflexe bilden da jetzt eine Ausnahme. Ein Beispiel. Wenn Sie plötzlich Angst haben, weil Sie etwas wahrgenommen haben, weil Ihr Körper dann auch eine Situation als gefährlich einschätzt, erhalten Sie eine Adrenalinausschüttung im Blut. Adrenalin stellt dann sicher, dass Sie ein Maximum an Kraft erhalten, zum Beispiel durch Erhöhung des Blutzuckerspiegels, um dann eben die Kraft zu haben, um entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Adrenalin sorgt dabei noch für einen höheren Herzschlag, für geweitete Pupillen, für eine bessere Sauerstoffversorgung im Blut, sodass Ihre Muskeln wirklich maximale Kraft haben. Und Sie sind dann einfach bereit. Kämpfen oder fliehen, das können Sie machen. Oder eben in unserer heutigen Zeit doch nur auf dem Bürostuhl sitzen bleiben oder an der Bushaltestelle stehen bleiben, auch wenn vielleicht komische Subjekte auf Sie zukommen. Aber das wiederum entscheiden Sie. Also die Emotion stellt das bereit, das entscheiden Sie nicht, das können Sie häufig nicht entscheiden, aber was Sie dann tun, das entscheiden Sie. Und das ist der große Unterschied zum Gefühl. Gefühle von Emotionen dagegen sind zusammengesetzte Wahrnehmungen dessen, was in Ihrem Körper und in unserem Geist abläuft, wenn wir Emotionen haben. Also was den Körper betrifft, so sind Gefühle nicht die Abläufe selbst, sondern Bilder von Gefühlen. Also Gefühle sind eine Folge von Emotionen. Erst kommt die Emotion und dann kommt eine Bewertung und daraus ergibt sich dann ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen, nämlich wie wir diese ganze Situation bewertet haben. Und wie wir diese Situation bewertet haben, hängt wieder damit zusammen, welche Erfahrungen wir bisher gemacht haben, wie wir erzogen wurden, wie wir sozialisiert wurden. Während der eine eben bei einer Präsentation vielleicht einen Rüffel von seinem Chef kriegt, bleibt er vielleicht deutlich entspannter als ein anderer, der das gleich als existenzielles Risiko wahrnimmt. Das ist eben hochgradig wieder unterschiedlich. Das ist das mit dieser Ausprägung der menschlichen Psyche, die unendlich viele Variablen eben hat. Diese Bewertung entscheidet, ob ich mich jetzt traurig fühle, ängstlich, fürchtend oder auch fröhlich oder angriffslustig. Ja, der eine verzieht sich, möchte sich am liebsten totstellen, der andere wertet das ganz anders und sagt, okay, jetzt geht's erst richtig los. Oder eben souverän abwartend gucken, Pokerface oder wie beim Schach, möglichst keine Regung zeigen. Und mal schauen, wie ich mich dann fühle. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt mit diesen beiden, es ist ein kleiner, aber ein sehr feiner Unterschied, ob das schon irgendwie klar geworden ist. Also letztendlich ganz kurz, es ist eben ein Professor, der Herr Damasio, der eben mehrfach international ausgezeichneter Neurowissenschaftler ist an der University of Southern California, wo er das Brain and Creativity Institute leitet. Und der hat das eben so von der Definition her auf den Punkt gebracht, weil das eben in der ganzen Forschung auch nicht immer so klar dargestellt wird. Und wir werden auch in einer weiteren Präsentation, einem weiteren Video hier auch nicht immer so ganz trennscharf haben. Aber wichtig ist, dass Sie einmal verstehen, wo wirklich diese Trennschärfe liegt. Also Emotionen sind hauptsächlich eben körperliche Prozesse, die in uns stattfinden. Und Gefühle ist das, was letztendlich bei uns passiert, wenn wir eben diese Bewertung vorgenommen haben. Einige Forscher sehen das nicht so ganz trennscharf. Das werden wir gerade gleich bei der emotionalen Intelligenz eben sehen. Aber für sie ist es einmal nur wichtig, das einmal verstanden zu haben, dass sie das für sich trennen können. Okay. Ich möchte Ihnen diese ganze Thematik zwischen was ist eigentlich der Ursprung und was ist das Abbild nochmal an einem anderen Zitat darlegen. Vielleicht haben Sie den Satz schon mal gehört. The map is not the territory. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also es ist nur ein Abbild. Also wenn Sie eine Karte von Hamburg, von Berlin, von München, von Köln haben, dann ist das nicht Köln, Hamburg, Berlin oder München, sondern es ist nur ein Abbild davon. Und das Ganze kommt aus dem NLP, also der neurolinguistischen Programmierung. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Ist letztendlich schon alles ein bisschen älter, nämlich es kommt von dem Herrn Alfred K., einem polnisch-amerikanischen Philosophen und Wissenschaftler aus dem Jahr 1933, der diesen Unterschied eben auf den Punkt gebracht hat. Also wenn wir zum Beispiel mit einer Landkarte von, sagen wir mal, Frankfurt versuchen, uns in Berlin zu orientieren, werden wir zwangsläufig scheitern. Und aufgrund dieses Scheiterns ist Berlin aber dennoch dann nicht eine doofe Stadt oder eine Stadt, in der wir grundsätzlich scheitern müssen, sondern es war einfach nur das Abbild der Landkarte. Das war einfach nur das falsche Abbild. Und genauso ist es eben mit Emotionen und Gefühlen. Wenn wir gewisse Emotionen haben, müssen wir nicht zwangsläufig gewisse Gefühle ausprägen, sondern können eben prüfen, ob dieses Abbild der Emotion, was dann diese Bewertung, die dann vorgenommen hat, ob das wirklich die förderlichste Art und Weise ist, wie wir das Ganze andenken, bewerten, bedenken und dann auch fühlen müssen, können, dürfen. Es kann also auch anders sein, indem wir einfach eine ganz andere Bewertung der Situation vornehmen. Übertragen auf unser alltägliches Leben bedeutet das, laufen wir nicht manchmal durchs Leben mit einer Landkarte, die einfach nicht passt, wo wir uns manchmal vielleicht selber ärgern, dass wir so reagieren und uns auch so fühlen, wie wir uns eben fühlen. Vielleicht wollen wir uns gar nicht traurig fühlen oder ängstlich oder eingeschüchtert und so weiter. Dann ist eben die Frage, was hat eigentlich dazu geführt? Und das gilt natürlich auch im Umgang mit unseren Mitarbeitern. Wenn, banales Beispiel jetzt wieder, ein Mitarbeiter uns häufig mit verschränkten Armen gegenüber sitzt. Was denken Sie sich dabei? Und wie fühlen Sie sich jetzt? Vielleicht glauben Sie, dass verschränkte Arme immer Ablehnung bedeuten. In einigen Körpersprachkursen wurde das ja mal so gelehrt. Aber das stimmt eben nicht. Es kann eben Mitarbeiter sagen, die sagen, das ist für mich irgendwie bequem. Das kann Ablehnung sein, muss es aber nicht. Einige fühlen sich so wohl, anderen ist manchmal schlichtweg einfach kalt. Und durch die Verschränkung der Arme behält man ein bisschen mehr Körperwärme bei sich. Das kann eben alles sein. Das heißt also, wenn wir mit der Landkarte durch die Gegend laufen, verschränkte Arme ist immer Ablehnung. Dann kann das manchmal zu Fehlschlüssen führen. Dann denken wir manchmal, wir präsentieren etwas Mitarbeitern oder unseren Chefs und die sind gar nicht einverstanden damit. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und da müssen wir eben, das ist jetzt ein banales Beispiel und das gilt natürlich in anderen Kontexten, je komplexer es wird, umso mehr, dass wir eben Dinge hinterfragen. Ist das jetzt tatsächlich so oder ist das einfach nur eine Landkarte, die wir eben in unserem Kopf dazu haben? Und manchmal ist es eben gut, das Ganze zu hinterfragen, bevor daraus eben böses Blut wird oder eben Fehleinschätzungen vorgenommen werden. Aber schauen wir uns einmal genau an, wie unsere subjektive Welt eben entsteht. So, unsere subjektive Welt ist ein Modell der Welt. The map is not the territory, die Landkarte ist nicht das eigentliche Gebiet. Und ich habe Ihnen einen Flip-up abfotografiert, Und das bringt es letztendlich ganz gut auf den Punkt. Wir starten ganz, ganz oben mit der Wirklichkeit. Also das ist eine Wirklichkeit, die basiert auf Atomkernen, auf Neuronen, auf Elektronen, wo man sagt, das hat eine gewisse Objektivität. So, diese Wirklichkeit sendet Reize an uns aus, die wir mit unseren Sinnesorganen eben aufnehmen. Also mit den Augen, mit den Ohren, mit unserem Tastsinn, mit unserem Geschmackssinn, mit unserer Nase etc. Es waren alle fünf, es gibt ja manchmal auch noch den sechsten Sinn. So, und dann kommen diese Reize in unserem Gehirn an und jetzt ist es eben das Spannende, was passiert aufgrund unserer Wahrnehmungsfilter, die wir eben ausgeprägt haben. Auch da wieder ein banales Beispiel, ich mache immer banale Beispiele, damit Sie das eben verstehen und sofort verstehen und dann eben auf komplexere Situationen besser dann anwenden können. Also, wenn Sie sich gerade einen schwarzen Golf gekauft haben, dann werden Sie vermehrt schwarze Golfs rumfahren sehen. Das ist ganz natürlich, weil Sie gerade als Wahrnehmungsfilter schwarzer Golf ganz bei Ihnen irgendwie im Fokus steht. Wenn Ihr schwarzer Golf jetzt irgendwie 3 Jahre alt ist und das Thema Auto für Sie nicht so relevant ist, werden Sie auch keine schwarzen Golfs sehen, sondern werden das sehen, was für Sie relevant ist, was Sie eben interessiert. Und wenn Sie in Ihrem schwarzen Golf sitzen und sagen, Mensch, meine Frau ist gerade schwanger oder ich bin schwanger, dann werden Sie auf einmal ganz viele Kinderwagen sehen oder schwangere Frauen oder Eltern mit Kindern oder was auch immer. Ihre Wahrnehmungsfilter ändern sich also für das in dem Maße, was für Sie gerade relevant ist. Und Sie haben natürlich auch gewisse Wahrnehmungsfilter durch Ihre Eltern erhalten und durch Ihre Lehrer und durch Ihre Freunde und so weiter. Also was ist richtig, was ist falsch? Sie werden gewisse, wenn Sie einen Ferrari sehen, werden Sie gewisse Dinge eben glauben. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, den Glaubenssätzen. Sie werden etwas anderes glauben als vielleicht jemand, der mit dem sogenannten goldenen Löffel im Mund geboren wurde und für den vielleicht größere Autos irgendwie eher zur Selbstverständlichkeit gehören oder wie auch immer. Ich möchte auch gar nicht in irgendwelchen Klischees jetzt rumrühren. Nur diese Glaubenssätze prägen uns und sie prägen das, was wir eben aus diesen Reizen uns eben zurechtbasteln. Das, wie wir eben diese Welt da draußen sehen. Weil unsere Augen, und das werden wir später auch noch sehen, beim Thema Kommunikation und mit unseren Augen sammeln wir nicht nur Reize auf, sondern wir projizieren auch eine gewisse Art der Welt nach draußen. So, und wenn Sie sich jetzt fragen, was hier noch diese kleinen zwei Punkte da unten sind, das ist einmal der Mandelkern, dieses grüne kleine Ding, das ist das älteste Teil des Gehirns und darüber sitzt nur das limbische System, dass Sie es nur mal gehört haben. Wir greifen das nochmal auf, wenn es ums Gehirn geht. Aber in diesem, im limbischen System sitzen auch ganz viele, man kann sogar sagen, der Sitz der Emotionen, so ist nicht ganz korrekt anatomisch, aber so halb. Und da wird eben auch viel verarbeitet mit diesen Emotionen, mit diesen Reizen. Und vielleicht haben Sie schon mal gemerkt, dass wenn Sie irgendwie besonders wütend sind, dass Sie eine eingeschränkte Wahrnehmung haben, weil dann eben ein Großteil des Neokortex nicht mehr abgeschaltet wird. Es ist eine Gefahrensituation, die dann stattfindet. Und damit passiert eben mit Ihrer Wahrnehmung eben auch etwas. Aber jetzt geht es nicht um Wahrnehmung, sondern eben um Emotionen erstmal und diese Konstruktion des subjektiven Modells der Welt. Dann haben Sie natürlich Ängste. Das ist der dritte Punkt in Rot, der natürlich auch Ihre Wahrnehmung auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst. Dann gibt es noch sogenannte innere Antreiber, die Sie vielleicht von früher kennen, dass Sie immer stark sein müssen oder sich immer beeilen müssen und so weiter. Und dann gibt es natürlich gewisse Prinzipien und Werte, wonach Sie Ihr Leben ausrichten und dann eben auch Bewertungen vornehmen, ob etwas, was Sie gerade von außen mitbekommen, wenn jemand zum Beispiel seinen Müll einfach fallen lässt auf der Straße, ob Sie das eben für gut finden oder nicht gut finden, ob Sie sich darüber aufregen oder nicht aufregen. Ich zum Beispiel reg mich darüber wahnsinnig auf. Aber dann kann ich eben beurteilen, möchte ich mich weiter darüber aufregen, handle ich, greife ich ein oder spreche ich die Person an oder eben nicht. Und dann gibt es natürlich noch der letzte rote Punkt hier, das sind Neurosen, das ist dann schon ein Krankheitsbild in der Psychologie. Da geht es dann eben darum, dass eben gewisse Ängste ein pathologisches Maß, also ein Krankheitsbild erreicht haben. Das ist bei uns meisten nicht der Fall, aber auch das gibt es eben. Angst vor Schlangen, Angst, Sozialphobie vor anderen Menschen und so weiter und so weiter. Aber das ist dann nicht mehr unsere Baustelle als Führungskräfte, sondern da sollten wir dann den Psychotherapeuten oder den Psychiater ranlassen. Aber das ist ein anderes Thema. So, und aus all diesen Bewertungsfiltern in unserem Gehirn bauen wir uns eben unser subjektives Modell der Welt. Man könnte es auch einfach sagen mit dem Satz von Pippi Langstrumpf: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und da ist so viel dran an diesem banalen Satz, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, wenn Sie früher mal Pippi Langstrumpf gehört oder gesehen haben oder beides. Denn es gibt nicht die Realität. Jeder Mensch hat andere Wahrnehmungsfilter, andere Glaubenssätze, andere Ängste, andere inneren Antreiber und so weiter und so weiter. Es gibt da Ähnlichkeiten, aber nicht die Gleichheit, sodass es nicht die Realität da draußen gibt, sondern eben es gibt eine ganze Anzahl von Wahrheiten. Und deshalb könnte man sagen, da kann man sagen, die Wahrheit ist eine Linie und nicht ein Punkt. Nicht, das ist so, sondern ja, es kann so sein, man kann es aber auch anders sehen. Ja. Haben Sie vielleicht in Diskussionen schon mal mitbekommen, wenn Sie sagen, oh, aus seiner Perspektive kann ich das verstehen, dass er das so sieht. Ich sehe es eben aus meiner Perspektive so. Und das ist genau das. Jeder hat eben seine Perspektive auf die Dinge. Gut. Emotionen und der entsprechende Kontext. Darum geht es ja jetzt gerade. Emotionen entstehen also in einem Kontext der wahrgenommenen und als relevant wahrgenommenen Situation in diesem subjektiven, konstruierten Modell der Welt. Und fast noch wichtiger eben, Gefühle stehen im Kontext der durch unsere bewussten oder meist unbewussten Denkmuster bewerteten Situation. Denn es wäre ein leichtes natürlich zu sagen, was sind deine Glaubenssätze und dann kannst du dir verändern. Ich setze mich an den Computer, hole mir die Terminal-Ebene auf, wo ich den Programmcode umschreiben kann und dann mache ich das mal eben. Das meiste ist aber eben unbewusst. Und wenn man sich noch nie mit sich selber beschäftigt hat, dann bleibt das auch unbewusst. Und je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, desto mehr versteht man, wie eigentlich die Software, die man hier eben hat, funktioniert. Und dann kann man sie eben auch, wenn man das denn möchte, verändern. Und vielleicht haben Sie erkannt, was für ein Potenzial da drin ist. Vielleicht, einige könnten es auch nennen, den Schlüssel zum Glück. Denn Sie selbst bewerten ja, niemand anders, Sie selbst bewerten, ob eine Situation erstens für Sie relevant ist und wenn ja, in welchem Maße und wie Sie darauf reagieren möchten. Ob eine Situation gefährlich ist, vorteilhaft, positiv, negativ, das bewerten Sie. Unsere eigene Wahrnehmung und unsere eigene Bewertung der wahrgenommenen Situation entscheiden über unsere Emotionen und Gefühle. Und der Haken an dieser Sache ist allerdings, wenn Sie sich bisher wenig mit Ihren eigenen Emotionen und den daraus entstandenen Gefühlen eben auseinandergesetzt haben, ich habe es gerade eben schon gesagt, geschehen diese Prozesse eben unbewusst und sind damit eben außerhalb Ihres Kontrollbereichs. Und das ist eben nicht optimal. Und vielleicht haben Sie nämlich auch schon mal eine Situation erlebt, in der Sie ausgerastet sind, wütend geworden sind oder eben zickig wurden. Und sich darüber danach geärgert haben, weil es ihnen vielleicht geschadet hat oder sie es einfach gesagt haben, so richtig souverän war das aber irgendwie nicht. Und vielleicht haben sie jetzt die Frage, kommst du, kann ich das ändern? Auf diese Frage habe ich schon geantwortet. Also im Sinne von, kann ich meine Emotionen und Gefühle bewusst beeinflussen und steuern? Und meine Antwort kennen Sie schon. Ja, können Sie. Und zwar so. Nämlich durch die Beschäftigung mit den eigenen Emotionen und Gefühlen. Das bedeutet eben ein Training von der bewussten, unbewussten zur bewussten Wahrnehmung der Bewertung. Und wenn Ihnen das gelingt, dann erreichen Sie ein ganz neues Niveau an Lebensqualität. Und zwar im Beruf und auch im Privatleben. Denn es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von diesen Dingen haben. Verstehen Sie den Unterschied? Also merken Sie, wo da der Unterschied liegt? Es sind nicht die Dinge an sich, die uns beunruhigen. Nein, es sind unsere Meinungen, die wir von den Dingen haben. The map is not the territory. Also die Dinge sind the territory, also das Gebiet selbst. Unsere Meinung darüber ist eben die Landkarte, die wir von diesen Dingen haben. Und das Ganze hat jemand, ist keine wahnsinns neue Erkenntnis, sondern das hat schon der griechische Philosoph Epiktet eben gesagt, und der ist schon ein paar Jahre tot. Das ist schon fast 2000 Jahre her. Und ich frage mich immer, wenn solche Menschen vor so langer Zeit sowas schon gesagt haben und sich solche Erkenntnisse über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder halten und aufgegriffen werden, ist dann vielleicht auch was dran? Ich behaupte, ja. Aber auch das ist ihre Sache, das zu bewerten, ob sie glauben, dass das so ist oder eben nicht. Unsere Kultur, unser Ausdruck von Emotionen und Gefühlen ist auch nicht überall gleich. Unser Umgang mit Emotionen ist geprägt von unserer Kultur. Unterschiede gibt es bereits in Norddeutschland und Süddeutschland. Also wenn Sie mal im Süden waren, dann wissen Sie, was ich meine. Ich als inzwischen Wahl-Norddeutscher bewege mich da manchmal zwischen den Welten. Und das ist schon ein Unterschied, wie man da miteinander umgeht, wie man eben, wie man auch mit Emotionen die ausleben darf. Aus meinem Nachnamen wissen Sie, dass ich spanische Wurzeln habe, oder können Sie es zumindest ahnen, und jetzt wissen Sie es. Und in Spanien geht man, wissen Sie ja auch, ganz anders mit Emotionen um. Da darf man auch mal ein bisschen lauter werden und mehr mit Gestik arbeiten und auch mal so richtig in Rage geraten. Und das ist ein Norddeutsch, für Norddeutschen, und da liegen irgendwie 2.000-3.000 Kilometer zwischen mir, ist das irgendwie völlig undenkbar. Und wenn Sie das vergleichen, auch mit Süddeutschland und Norditalien, auch da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Also die Frage immer, wie darf ich mich in welcher Situation verhalten? Wie muss ich mich in einer Situation verhalten? Darf eine Frau zum Beispiel in der gleichen Situation die gleichen Emotionen und Gefühle zeigen wie ein Mann? Zum Beispiel bei der Emotion Wut. Also darf eine Frau genauso wütend werden wie ein Mann? Oder umgekehrt, darf ein Mann genauso mitfühlend sein wie eine Frau? Darf er das? Je nach Kultur ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht, diese gemixten Teams in Unternehmen ja auch darstellen. Also hier vielleicht so der Mitteleuropäer, dann jemand eher aus südlicheren Gefilden und eben auch unterschiedliche Alter, unterschiedliche, man kann schon überlegen, die kommen vielleicht aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Und da ist es eben auch gerade wichtig für Diversity-Teams, also Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Bereichen, geografischen Bereichen, weil die eigene Landkarte im Ausdruck von Emotionen nicht als die einzige Wahrheit zu nehmen. Ja, also da so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Natürlich muss man sich irgendwo auf einer respektvollen Ebene begegnen, das ist ganz klar. Nur darf man vielleicht auch den emotionalen Ausbruch eines Spaniers auch nicht überbewerten und nicht gleichsetzen mit dem, wie ein Norddeutscher reagieren würde. Also ich glaube, wenn ein Norddeutscher, vielleicht so ein Friese, so reagieren würde wie ein Spanier, dann wäre, glaube ich, wirklich Achterbahn. Während das für den Spanier eigentlich so ein ganz normaler, mal ein bisschen Dampf ablassen ist. Aber welche Emotionen und Gefühle gibt es denn nun konkret? Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Die ersten vier Emotionen kennen Sie vielleicht aus dem Animationsfilm Alles steht Kopf aus dem Jahre 2015 von Pixar. Also der Originaltitel lautet Inside Out aus dem Jahre 2015. Den Herrn in Rot, den nennen Sie Red, und das ist übrigens steht für die Wut. Und im Moment ist Red gerade kurz vorm Explodieren. Und daneben steht Ekel in Grün, heißt auch so im Film, und die Furcht oder die Angst eben in Lila. Und die Angst versucht, die Wut gerade etwas zu beschwichtigen. Und auch wenn Sie den Film nicht kennen, können Sie sich ungefähr vorstellen, ob das hinhaut oder nicht. In dem Falle hat die Angst oder die Furcht damit leider keinen Erfolg mit entsprechenden Konsequenzen. Warum ich Ihnen das hier zeige, ist, aus psychologischer Sicht ist dieser Film unglaublich gut gemacht, weil er natürlich stark vereinfacht, aber schon verstehen lässt, was da eigentlich so genau passiert, wie Emotionen so im Wechselspiel hier bei uns eben die führende Rolle übernehmen und wie sie entstehen können, wie sie wirken können. und wie stark wir letztendlich von Emotionen gelenkt werden. Und wie wir dann eben auch die daraus entstehenden Gefühle, wie sich dann eben unsere Handlungen daraus eben auch beeinflussen lassen, wenn wir unsere Emotionen, schrägstrich unsere Gefühle vor allem, nicht unter Kontrolle kriegen. So, und dann gibt es in der psychologischen Literatur spricht man so von 7 Grundemotionen, die über lange Studien, wo man eben in verschiedenen Studien Langzeittests gemacht hat und den Menschen Gesichtsausdrücke vorgelegt hat, und die sollten eben bewerten, was das für Emotionen sind. Und also es waren standardisierte Aufnahmen, und das sind letztendlich die Ergebnisse. Da ist einmal die Fröhlichkeit oder die Freude, es ist die Traurigkeit, es ist die Wut, die Furcht, der Ekel, die Überraschung und die Verachtung. Schauen wir uns mal die daraus möglicherweise resultierenden Gefühlszustände an. Nicht erschrecken, jetzt wird's bunt. Welche Gefühle gibt es? So, das ist eben ein Modell des US-amerikanischen Psychologen Robert Plutchik, der von 1927 bis 2006 gelebt hat. Und vielleicht kann man das so interpretieren, also dass eben die am stärksten ausgeprägten Emotionen sich im Zentrum befinden. Und nehmen wir zum Beispiel mal diesen gelben Strang, der nach oben weggeht. Also im Inneren ist eine Begeisterung, und wenn sie weiter nach außen gehen, ist irgendwann froh, und dann wird es irgendwann zur Gelassenheit. Das heißt, nach außen wird es eben immer abgeschwächt. Und hier wird eben deutlich, dass die eben besprochene klare Trennung von Emotionen und Gefühlen sich nicht immer 100% eben in der Fachliteratur widerspiegelt. Man kann aber sagen, dass im Grunde der innere Kreis von der Intensität her die Emotionen widerspiegelt und die Ausläufer so ein bisschen die Gefühle. So kann man das ein bisschen da in dieses Modell reinbringen. Natürlich verfügt die deutsche Sprache über deutlich mehr und präzisere Abgrenzungen von Gefühlen. Das ist jetzt nur mal so ein Arbeitsmodell, was auch ganz schön aussieht und schön bunt ist. Natürlich, in erster Stelle ist das jetzt hier als Orientierung gedacht und meines Erachtens auch erstmal ausreichend. Ich glaube, Sie haben grundsätzlich verstanden, worum es geht. Wie gehen wir aber jetzt mit unseren Emotionen, soweit das eben möglich ist, und mit unseren Gefühlen am besten um? Und um das zu beschreiben, gibt es das Konzept der emotionalen Intelligenz. Auch hier wird leider nicht so ganz sauber zwischen Emotionen und Gefühlen getrennt. Vielleicht wundert Sie das. Eine Erklärung ist vielleicht auch dahingehend, dass seit 1990 auf den Feldern der Gehirnforschung und den Neurowissenschaften sehr, sehr viel passiert ist. Besonders auch der technische Fortschritt bei den bildgebenden Verfahren machen neue Erkenntnisse durch sogenanntes Neuroimaging erst überhaupt möglich, was dann zu neuen Erkenntnissen führt. Aber wenn sich so ein Begriff wie emotionale Intelligenz eben erst einmal durchgesetzt hat, viele Bücher und Fachartikel darüber geschrieben wurden, dann fällt es eben sehr, sehr schwer, eine solche sprachliche Präzision auch im Nachhinein nochmal durchzusetzen und dann eben zu korrigieren. Da sagt man einfach, es ist jetzt die emotionale Intelligenz und es bleibt es eben so. Aber Sie kennen jetzt den aktuellen Stand der Forschung, wo man eben zwischen Emotionen und Gefühlen unterscheidet. So, Sie lassen sich also jetzt auch nicht mehr durch diese Ungenauigkeit verwirren, oder? Genau. Machen wir also weiter. Dieser Begriff kommt, damit Sie so ein bisschen den Hintergrund bekommen und auch wissen, woher das alles kommt, von John D. Meyer von der University of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale University im Jahre 1990, der eingeführte eben Terminus. So, das sind die beiden Herren, nochmal mit Foto. Dieser Begriff der emotionalen Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt, im besten Falle natürlich, wahrzunehmen, zu verstehen und dann auch zu beeinflussen. Was wir nicht verstehen, können wir nicht beeinflussen, höchstens über Zufall. Und das wollen wir als Führungskraft natürlich nicht haben, sondern wir wollen eben eine Kompetenz aufbauen, dass wir eben da auch bewusst und punktgenau und zielführend eben Dinge beeinflussen können. Und diese emotionale Intelligenz umfasst 5 Kompetenzen. Und die schauen wir uns jetzt erstmal an. Die erste Kompetenz ist, die eigenen Gefühle und Emotionen kennen. umgekehrt die eigenen Emotionen und Gefühle kennen. Die eigenen Gefühle und auch Emotionen zu erkennen und zu akzeptieren, während sie auftreten. Also zu akzeptieren ist eben auch so eine Sache, ich will mich jetzt nicht aufregen, aber ich rege mich auf. Und dann einfach zu sagen, ja, ich rege mich jetzt eben auf. Und dann ist eben die Frage, okay, ich habe das wahrgenommen, die Wut kommt hier zum Beispiel in mir hoch. Das ist jetzt so. Und als zweiter Schritt ist eben dann eben, diese Fähigkeit ist entscheidend, also diese Fähigkeit, Gefühle zu erkennen und zu akzeptieren, für das Verstehen des eigenen Verhaltens und der eigenen Antriebe. Warum kommt eben diese Wut hoch? Aber das ist eben dann erst Schritt 2. Erstmal die eigenen Gefühle zu erkennen und zu akzeptieren. Und es gibt zum Beispiel auch, und das kommt hier eben, das Thema Schuldgefühl. Also viele Menschen fühlen sich ihren Gefühlen gegenüber ausgeliefert, lehnen diese ab, bekämpfen sie oder vermeiden sie. Wie gesagt, Schuldgefühl oder auch im Selbstkonzept. Ja, also das ist ja so ein Begriff aus der Psychologie. Wie sehe ich mich selbst? Wie möchte ich eigentlich, dass ich bin? Ich möchte immer professionell sein. Ich möchte immer pünktlich sein. Ich möchte immer souverän sein. Und wenn ich immer souverän sein möchte, dann darf ich mir im Grunde gar nicht erlauben, dass ich irgendwie mal wütend werde, jemanden auch mal anblaffe, wenn er wirklich die Grenzen überschritten hat. Dafür muss ich aber meine Grenzen natürlich erstmal kennen. Und verstehen, warum ich denn jetzt emotional angefasst bin und mich das beeinflusst. Also statt sich der Tatsache bewusst zu sein, dass man Emotionen und vor allem Gefühle aktiv steuern kann. Man kann Gefühle aktiv steuern. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und damit kommen wir eben zur zweiten Kompetenz, dass wir eben diese Gefühle und Emotionen beeinflussen. Gefühle so handhaben, dass sie der Situation angemessen ist, statt zu dramatisieren oder zu verharmlosen. Und das Ergebnis davon ist eben diese schon genannte Souveränität. Und dazu gehört eben die Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und Gefühle der Angst, Gereiztheit, Enttäuschung oder Kränkung abzuschwächen und positive Gefühle zu verstärken. Nur das geschieht oder das gelingt am besten, wenn man diese Gefühle, diese Emotionen, die erstmal da hochkommen, erstmal ankommen lässt, respektiert, akzeptiert, schaut, wo kommt das eigentlich her? Wo sind Grenzen von mir oder Interessensbereiche verletzt worden? Und wenn man das für sich klar hat, dann kann man entsprechend auch handeln. Und wenn man dann entsprechend handelt, dann flachen eben diese starken Emotionen auch dann wieder ab. Ist das immer leicht, das so zu tun? Also das ist ja so gerade so ein bisschen eine Gebrauchsanweisung im Umgang mit eigenen Emotionen und Gefühlen. Natürlich ist es das nicht. Im Gegenteil, vor allem wenn man das noch nie gemacht hat oder wenn man ganz am Anfang steht dieser Reise. Aber wie immer im Leben ist es, wenn man das übt und sich da ein bisschen eine gewisse Gewohnheit draus macht und Erfahrungen gewonnen hat, wie funktioniert das? Und beim letzten Mal habe ich das erlebt, dann hat das ganz gut geklappt, das hat vielleicht noch nicht so gut geklappt. Dann bekommt man einfach auch die Möglichkeit, es immer schneller und immer besser zu tun. Also es ist so eine Art, so eine Selbstreflexion eben mit sich selbst, was passiert eigentlich in mir, und je häufiger man das eben macht, desto besser kennt man sich selbst und umso besser funktioniert es dann eben. Dies Ganze, also diese Souveränität, hilft bei Überwindung von Rückschlägen oder belastenden Situationen. Es gibt Menschen, die erleben einen Rückschlag oder bekommen eine Kränkung oder eben eine belastende Situation allgemein und hadern dann mit sich, mit der Welt. Und das kann man mal machen. Das kann manchmal, einige brauchen dafür Tage, Wochen, manche Monate. Manchmal einige kommen über gewisse Dinge auch überhaupt nicht hinweg. Nur was bringt ihnen das? Das ist natürlich jetzt der rationale Ansatz. Ja, was bringt ihnen das, wenn sie wochenlang irgendwie den Kopf in den Sand stecken, mit sich hadern, mit dem Leben hadern und so weiter. Wenn sie aber wissen, was dazu geführt hat und was sie vielleicht brauchen, was sie selber brauchen, um wieder eine Balance hinzukriegen, dann ist es eine unglaubliche Zeit- und Energieersparnis und eine Vervielfältigung, positive Vervielfältigung ihrer Lebensqualität, dass es eben schon mal ganz spannend sein kann, sich diesem Thema näher zu widmen. Und diese belastenden Situationen finden Sie jetzt nicht nur privat vor, sondern natürlich gerade auch im Führungskontext. Wenn Sie eben emotional schwierige Situationen mit Ihren Mitarbeitern haben oder mit Ihrem Chef auch, mit Entscheidungen, die Sie vielleicht nach unten durchreichen müssen. Kommen wir damit zur dritten Kompetenz. Diese Emotionen und Gefühle dann eben nutzen und in Handlungen umsetzen. Emotionen so zu beeinflussen, dass sie bei der Erreichung von Zielen helfen, ist dann eben die konsequente Weiterführung von genau dem, was wir in der zweiten Kompetenz gerade eben hatten, nämlich diesem ich verstehe, was mit mir passiert, Kompetenz 1, ich akzeptiere, dass es so ist und ich beeinflusse dann eben die Dinge, dass ich es dann letztendlich wandeln kann, sodass ich das Ganze in eine Zielorientierung kriege. Das klingt sehr, sehr schön. Und vielleicht fragen Sie sich auch hier, wie mache ich das jetzt konkret? Wie schaffe ich das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich ist das der Kern der Selbstmotivation und fördert die Kreativität sowohl die Häufigkeit von Erfolgserlebnissen. Also wenn Sie es wirklich schaffen, diese Emotionen vielleicht auch aus einem negativen Punkt zu wandeln, also wenn Sie eine negative Emotion und daraus ein negatives Gefühl haben, gibt es Menschen, die geben auf. Es gibt Menschen, die sagen, dann halt nicht. Und es gibt Menschen, die sagen, jetzt erst recht. Und das können wirklich die gleichen Impulse sein, aber eben ganz unterschiedliche Bewertungen und ganz andere Handlungen dann, die daraus erwächst. Und daraus kann eben diese Selbstmotivation eben erwachsen. Und letztendlich kann es nur Selbstmotivation geben. Also echte intrinsische Motivation kann nur von innen kommen. Extrinsische Motivation ist viel, viel schwächer und ist durch das ist kein Gleichgewicht. Also Sie haben die intrinsische Motivation, die von innen herauskommt, ist viel, 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 viel stärker als das, was von innen, wodurch sie von außen her motiviert werden können. Und dazu gehört auch, dass jemand in der Lage ist, wenn sie das tun können, kurzfristige emotionale Vorteile und Verlockungen hinauszuschieben, also der sogenannte Belohnungsaufschub, und impulsive Reaktionen zu unterdrücken. Auch da gibt es eben lange Feldstudien, die eben herausgefunden haben, dass eben Menschen, die das können, unterm Strich eben erfolgreicher im Leben dastehen können. Das ist natürlich auch wieder zum Teil schwierig, weil Lebenserfolg natürlich aus ganz, ganz unterschiedlichen Komponenten sich zusammensetzt. Aber wir kennen das ja alle, also eine aktuelle Verlockung, wäre zum Beispiel, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen. Wenn man das Geld stattdessen spart, kann man sich natürlich auch später dann eben im Alter einige negative Emotionen eben ersparen, wenn zum Beispiel die Rente nicht reicht, um mal ein Extrembeispiel zu nehmen. Und das ist eben so eine Sache, man weiß, wofür man das tut, man geht mit Emotionen um, man bewertet diesen Verzicht nicht allzu hoch, sondern weiß, der Verzicht ist kein Verzicht, sondern es ist eben ein Vermögensaufbau für später und das hat seine Berechtigung. Diese längerfristige Perspektive ist die Grundlage jeglichen Erfolgs. Also wenn Sie jetzt irgendwie am Wochenende oder abends in Ihrer eigentlichen Freizeit sich dieses Training eben zu Gemüte führen, dann ist es ja genau das. Sie könnten jetzt in der Kneipe sitzen oder beim Fußball oder sonst was tun. Ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten. Sie könnten im Kino sein, Sie könnten sonst was tun. Nein, also Sie entscheiden sich, dieses Schöne, vielleicht Angenehme nicht zu tun und stattdessen sich eben eine Fortbildung reinzuziehen, um eben ihre eigene Kompetenz zu erhöhen, um etwas anderes zu tun, was auch immer es dann ist, ein höheres Gehalt zu bekommen, befördert zu werden, besser zu werden in ihrem Job, weil sie einen gewissen Anspruch haben, was dann zwangsläufig dazu führt, dass sie ihren Job besser machen, was dazu führt, dass ihre Jobsicherheit steigt, dass sie dann weiterhin befördert werden, ihr Einflussbereich steigt, was auch immer es ist, was auch immer Ihre Motivation ist. Vielleicht sind Sie auch zukünftiger Unternehmensgründer und sagen, bevor ich jetzt die ersten Mitarbeiter einstelle, möchte ich erstmal wissen, wie es funktioniert, damit ich die guten Leute auch behalten kann und dann auch lerne, konsequent mit Nichtleistung oder mit Minderleistung umzugehen. Was auch immer Ihre Motivation dann ist. Aber Sie entscheiden, allein dadurch, dass sie jetzt diese Worte hören oder dieses Bild sehen, sich für die längerfristige Perspektive. Und das ist eben die dritte Kompetenz im Bereich der emotionalen Intelligenz, nämlich die Emotionen und Gefühle dafür zu nutzen und in Handlung umzusetzen. Kommen wir zur vierten Kompetenz, das ist die sogenannte Empathie, dann tatsächlich als Kern. Empathie ist letztendlich die Grundlage aller Menschenkenntnis und das Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein Mensch, der erkennt, was andere fühlen, kann viel früher die oftmals versteckten Signale im Verhalten anderer erkennen und herausfinden, was diese anderen Menschen eben brauchen oder auch wollen. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Leitsätze für den beruflichen und auch für den privaten Erfolg, der da lautet: Gib anderen, was sie brauchen. Und damit können sie Menschen bewegen. Damit können sie auch beeinflussen. Damit können sie auch lenken. Also sie merken, erst geben, erst säen, dann ernten. Allerdings gibt es auch da, wie in vielen Bereichen des Lebens, eben auch die zweite Seite der Medaille, kann dies auch dazu führen, dass diese Menschen eben negativ beeinflussbar sind. Also wenn Menschen zu empathisch sind und darüber vergessen, was ihre eigenen Ziele und Interessen sind, was ihre eigenen Werte sind, kann eben passieren, dass sie sich von anderen Menschen eben negativ beeinflussen lassen. Im sozialen Bereich trifft man zum Beispiel häufig Menschen an, die sich für andere aufopfern, bis zur Selbstaufgabe, bis diese dann selber zusammenbrechen. Wir kennen dieses Phänomen, das nennt sich Burnout. Das ist dann immer eine ganz, ganz traurige Geschichte. Aber genau deswegen, weil das so traurig ist und weil das nicht zielführend ist für niemanden letztendlich, ist es wichtig, neben dieser grandiosen Fähigkeit zur Empathie eben auch ein gesundes Selbstvertrauen zu haben und auch einen klaren inneren Kompass zu haben. Und über diesen inneren Kompass haben wir ja bereits gesprochen. Zum Thema Selbstvertrauen sprechen wir noch intensiv in Modul 6. Empathie ist also letztendlich eine wertneutrale Fähigkeit. Sie kann individuell sehr, sehr positiv, aber eben auch negativ empfundene Wirkung haben. Lediglich gesamtgesellschaftlich betrachtet ist Empathie die Basis erfolgreicher humaner Gesellschaften, dass man sich eben in andere hineinfühlen kann und damit auch solche Dinge wie Mitleid entstehen, dass man eben, wenn man jemandem anderen Schmerz zufügt, merkt, habe ich das wirklich gewollt? Und dann eben auch humane Werte eben lebt und einem das nicht, wie Menschen, die das eben nicht können, eben dann völlig egal ist. Kommen wir zur fünften Kompetenz, der Umgang mit Beziehungen. Diese Fähigkeit oder die Kunst der Gestaltung von Beziehungen besteht im Wesentlichen im Umgang mit den Gefühlen anderer Menschen. Also Sie merken, erst muss ich erstmal verstehen, was in mir selber passiert, dann muss ich verstehen, wie ich das Ganze eben handhaben kann. Und jetzt, wenn ich das für mich selber verstanden habe, dann kann ich jetzt auch in die Welt hinausgehen und eben in Beziehung zueinander treten und dann eben auch diese vielleicht auch bei anderen Menschen beeinflussen. Es ist die Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit in nahezu allen beruflichen Umfeldern. Also ohne diese Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten, wird es sehr, sehr schwer bis unmöglich, überhaupt irgendwo zusammenzuarbeiten. Es ist auch zeitgleich die Voraussetzung für Beliebtheit, Wertschätzung, Integration in eine Gemeinschaft und andererseits eben auch für die sogenannte Leadership Ability, also eine Fähigkeit, die positiv wirken, jedoch eben auch zur Manipulation dienen kann. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist wie immer, es sind eben diese beiden Seiten einer Medaille, so wie ein Mörder eben das Skalpell zum Mord und der Chirurg eben das gleiche Instrument zum Leben retten nutzen kann. So ist es eben auch mit der Empathie, mit dieser empathischen Fähigkeit. Und dann stellt sich letztendlich die Frage, nutzen Sie diese Fähigkeit, die dann daraus resultiert, auch Beziehungen aufzubauen, nutzen Sie das Ganze zum Wohle des Ganzen oder eben nicht? So, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal, diese ganze Kausalkette, die sich jetzt so ergeben hat. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, dass sich eine Kausalkette, also eine Ursache-Wirkung-Kette herauskristallisiert hat, Schauen wir uns die nochmal genau an. Es geht also von der Wahrnehmung aus dieser objektiven Wirklichkeit, die mit Reizen auf uns einströmt, geht es eben die Wahrnehmung zu einer Emotion. Diese Emotion erfährt eine Bewertung in Form von Gedanken. Das führt zu Gefühlen und diese Gefühle führen dann letztendlich zu Handlungen. Grafisch aufbereitet sieht das dann so aus. Und ob positiv oder negativ, das ist die Kette, die immer stattfindet. Immer. Jetzt ist die Frage, an welcher Stelle können wir das Ganze beurteilen oder beeinflussen? Unser erster Einflussbereich liegt in der bewussten Wahrnehmung von Dingen. Also wie nehme ich eigentlich Dinge wahr? Warum nehme ich gewisse Dinge wahr? Und warum nehme ich gewisse Dinge anders wahr? Wem oder was wollen wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Letztendlich bleibt aber der größte Teil unserer Wahrnehmung ein unbewusster Prozess. Wir können gar nicht so schnell denken, wie wir eben intuitiv wahrnehmen, unbewusst auch wahrnehmen und das Ganze schon zu irgendwelchen biochemischen Reaktionen in unserem Körper führt. Das so schnell ist unser Neokortex einfach nicht. Und vielleicht sehen Sie in dieser Grafik, also nach dieser Wahrnehmung kommt ja die Emotion und dann kommt irgendwie so ein komisches kleines Ding. Und das ist wie ein Puffer. Sehen Sie den zwischen Emotion und Gedanke, zwischen diesen beiden Pfeilen? Genau dort liegt unsere Chance, die Ursache-Wirkungskette zu durchbrechen. Wir müssen nicht mit bestimmten Gedanken zwangsläufig auf gewisse Emotionen reagieren. Also nicht jede Emotion muss zwangsläufig zu gewissen Gedanken führen. Und das Beste daran ist eben, entscheidend sind also nicht unsere Emotionen und entscheidend ist auch nicht unsere Wahrnehmung, sondern entscheidend sind unsere Gedanken. Und das Beste daran ist, Gedanken können wir steuern. Oder zumindest erstmal steuern lernen und dann steuern. Bei Beherrschung dieser Kausalkette, vor allen Dingen mit diesem Puffer, ab dem Gedanken dann, erlangen wir eben Souveränität. Und das ist echte Freiheit. Wenn wir nicht mehr unseren Emotionen oder den Folgen unserer Emotionen einfach ausgeliefert sind, wir sind dann keine Opfer der Umstände mehr. Wir entscheiden, was und wie wir über eine Situation, ein Verhalten eines anderen Menschen oder eine Bemerkung oder ein Urteil eines anderen Menschen, wie wir darüber denken. Das entscheiden wir dann, das passiert nicht einfach. Und dann eben auch in der letzten Konsequenz, wie wir uns daraus fühlen und wie wir eben handeln. Das sind so banale Geschichten wie, ich muss dann zur Kompensation aus Frust keine Schokolade mehr essen. Bleibe ich schlank, ist schon mal schön. Das ist aber eher so ein Minimal, also es ist auch schön, aber es ist nicht so das große Ding. Aber was passiert erst, wenn ich entscheiden kann, egal was von außen auf mich eindringt, wenn ich entscheiden kann, wie ich darüber denke und wie ich darüber fühle. Überlegen Sie mal, was das bedeuten würde in Ihrem Leben. Ob das gegenüber Ihren Eltern ist, gegenüber Ihrem Partner, gegenüber Ihren Freunden, gegenüber Ihren Vorgesetzten, gegenüber Ihren Mitarbeitern. Das ist große Freiheit. Denn das, was andere über uns denken, wie andere über uns urteilen, beeinflusst uns dann deutlich weniger als vorher. Und die ganz Erleuchteten, die beeinflusst es gar nicht mehr. Gibt es sehr selten, weil wir immer noch ein soziales Individuum sind, was irgendwie auch Gruppenzugehörigkeit anstrebt, um zu überleben. So sind wir nun mal angelegt. Aber wenn es deutlich weniger Gewicht hat, dann ist das ein großer Meilenstein zur persönlichen Freiheit. Und wenn wir diese Freiheit haben, tun wir dann eher das, was wir für richtig halten, aufgrund von unseren Werten, aufgrund von unseren Prinzipien, aufgrund von unserem inneren Kompass. Wir folgen also eher unserer inneren Stimme als dem sozialen Spiegel, wenn man das mal so nennen möchte. Und Gedanken lenken wir durch Fragen. Und im besten Falle durch richtige Fragen. Vielleicht haben Sie schon mal den Satz gehört, wer fragt, der führt. Das gilt im Gespräch mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Chefs, mit unseren Partnern, mit unserer ganzen Umwelt und auch eben mit uns selbst. Und wenn wir uns eben entsprechende, nennen wir sie mal Erfolgsfragen stellen, können wir unser Denken positiv beeinflussen. Wir können natürlich auch Misserfolgsfragen stellen. Wieso habe ich das heute schon wieder nicht hingekriegt? Warum versage ich eigentlich permanent? Wieso muss immer mir das Missgeschick passieren? Warum bin ich nicht bevorteilt worden vom Leben und so weiter? Sie werden auf all diese Fragen, wird Ihr Gehirn Ihnen Antworten liefern. Nur die Frage ist, was bringen Ihnen diese Antworten? Ist es nicht viel schlauer, sich andere Fragen zu stellen, wie zum Beispiel folgende? Worüber bin ich genau jetzt in meinem Leben, ob beruflich oder privat, am glücklichsten? Oder was motiviert mich am meisten? Oder was macht mich besonders selbstsicher? Oder warum ist der heutige Tag eine Chance? Stellen Sie sich mal die Frage, warum ist der heutige Tag eigentlich eine Chance? Was kann ich heute tun, um meinen beruflichen oder auch meinen privaten Zielen näher zu kommen? Wie kann ich diesen Tag gestalten? Lasse ich ihn einfach erleben oder gestalte ich ihn diesen Tag? Oder wozu habe ich mich derzeit verpflichtet? Und meistens habe ich mich ja zu etwas verpflichtet, weil ich das für sinnvoll und richtig halte. Und vielleicht fokussiere ich mich einfach nochmal darauf, was ist jetzt eigentlich wirklich Thema? Was habe ich gestern oder heute lernen dürfen? Das sind auch tolle Sachen. Wir Menschen brauchen Weiterentwicklung, um uns gut zu fühlen und dann sich einfach mal bewusst zu machen, was durfte ich lernen. Das kann einmal in so einem konkreten Online-Training sein. Das kann aber auch das Leben sein, was Ihnen irgendwas gelehrt hat. Das können andere Menschen sein, die Sie mit einem gewissen Verhalten beeinflusst haben, Ihnen irgendwas Gedanken gegeben haben, die Sie zum Nachdenken gebracht haben. Die anderen Menschen können sich auf irgendeine Weise verhalten haben, wo sie drüber nachgedacht haben, ist eigentlich ganz spannend, kann man auch so machen oder denken. Das heißt, das Leben, wir lernen eigentlich jeden Tag und dann kann man sich ja die Frage stellen, was habe ich gestern oder heute lernen dürfen? Und auch darauf wird Ihr Gehirn Ihnen Antworten liefern. Und als letzte Beispielfrage jetzt mal, es gibt noch viele, viele mehr, die man sich so stellen kann, aber Sie wissen, in welche Richtung das hier ganz führt. Was genieße ich in meinem Leben zurzeit am meisten? Und das darf man sich ruhig mal ab und zu als Frage eben stellen. Weil wir hängen häufig dem hinterher, was noch nicht funktioniert hat, was wir noch nicht erreicht haben und so weiter und so weiter. Aber wir sind so privilegiert, dieses Leben, was wir führen, wir sind... Sie verstehen die deutsche Sprache, das heißt, Sie leben in einem Land, das wahrscheinlich nicht kein Drittweltland ist. Sie haben wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, Sie haben wahrscheinlich einen vollen Kühlschrank, einen vollen Magen. Sie leben wahrscheinlich in einem Bereich, wo Sie nicht um Kopf und Kragen rennen, laufen, flüchten müssen, sondern wo Sie in einer gewissen Sicherheit leben. Das heißt, das sind alles Dinge, für die man auch dankbar sein kann. Wofür bin ich denn heute dankbar? Das sind übrigens tolle Fragen, die man sich am Abend stellen kann, um mit dem Leben wieder Frieden zu schließen, falls man diesen Frieden gerade nicht hat. Und das Spannende an der Dankbarkeit ist, wenn Sie dankbar sind, in dem Moment können Sie keine Angst haben. Das geht nicht, das schließt sich aus. Entweder haben Sie Angst oder Sie sind dankbar. Oder keines von beiden. Aber wenn Sie solche Angstgedanken haben, seien Sie mal dankbar und schauen Sie mal, wie Sie damit reagieren, welche Emotionen das auslöst, welche Gefühle das auslöst. Gefühlsarbeit ist also letztendlich kein nice to have, sondern ein need to do, also eine Pflichtaufgabe. Der souveräne Umgang mit Gefühlen ist eine Pflichtaufgabe. Natürlich sagen Sie sich jetzt vielleicht, Gefühlsarbeit, muss das jetzt wirklich sein? Warum ist das jetzt eine Pflichtaufgabe? Und ich sage Ihnen dazu natürlich ganz klar, müssen tun Sie gar nichts. Das schon mal vorweg. Wenn Sie sich aber die Frage stellen, ich will souverän sein, dann kennen Sie auch die Antwort darauf. Dann ist eben die Gefühlsarbeit eben eine Pflichtaufgabe. Wenn Sie das Ziel erreichen wollen, dann ist das eben der Weg. Und die konkrete Frage lautet dann eben, wie lerne ich das? Den souveränen Umgang erlernen Sie durch Selbstreflexion und zwar immer, immer und immer wieder. Immer wieder die Selbstreflexion der eigenen Emotionen, der eigenen Gefühle. Und wenn Sie das Ganze noch mit einem Turbo machen wollen, also wenn es ein bisschen schneller sein darf, dann eben mit der Arbeit auch die Arbeit mit einem Coach dabei. Ein Coach, mit dem Sie vielleicht einen guten Draht aufbauen, wo Sie denken, ja, der oder die passt zu mir. Und das muss auch nicht wöchentlich sein, aber wenn Sie das eben mit der Selbstreflexion mischen, dann ist das auf jeden Fall ein Turbo, den Sie dann dazu schalten können. Ich kann Ihnen zum Beispiel auch empfehlen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, wenn Sie das dann möchten und die Ressourcen dafür aufbringen möchten. Das kann ich als Methode sehr empfehlen. Ich selber habe so eine Coaching-Ausbildung zum Business-Coach durchlaufen und ich habe sehr, sehr viel über mich selbst gelernt, was mir täglich dabei hilft, viel, viel besser mit mir selbst umzugehen. Und dadurch, dass ich besser mit mir umgehe, kann ich auch einmal besser mit Mitarbeitern umgehen und dort auch Dinge erkennen, die eben, wo ich präventiv eingreifen kann. Das ist also, seine Coaching-Ausbildung hat einen hohen Return on Investment, aber es ist natürlich schwierig, das eben genau zuzuweisen, in dieser Situation, wie hätte ich jetzt ohne Coaching-Ausbildung reagiert oder wie hätte ich jetzt mit Coaching-Ausbildung reagiert. Das kann man schwer darstellen und deshalb kann man das auch schwer messen. Und deshalb machen es viele eben auch nicht, weil es eben nicht so scheinbar keinen konkreten Nutzen hat. Was sehr schade ist, was aber meines Erachtens doch einen sehr, sehr hohen Nutzen hat. Oder es gibt eben auch entsprechende Seminare. Kenne ich gute Anbieter. Wenn Sie da mehr wissen wollen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Diese Investments lohnen sich immer. Nicht sofort, aber denn persönliche Reflexion und auch diese persönliche Veränderung, die brauchen einfach Zeit. Zeit, die sie brauchen, um sich besser kennenzulernen, aber es lohnt sich immer. Und das ist vielleicht auch noch eine spannende Sichtweise, eine spannende Perspektive. Sie sind der einzige Mensch, der garantiert bis zum allerletzten Tag Ihres Lebens bei Ihnen bleibt. Und wenn Sie diesen Menschen besser kennen und wissen, was er braucht und wo seine Grenzen setzt und wie er funktioniert, dann ist das auf jeden Fall immer von Vorteil. Eine große Erhöhung der Lebensqualität. Letztendlich ist es ein Ziel im Beruf und in privaten Beziehungen auch eben souverän zu sein. Und genau der Erfolg im Umgang mit Menschen basiert eben auf einem souveränen Erfolg mit Gefühlen. Es ist viel entspannter und viel schöner, mit Menschen zu kooperieren, berufliche Beziehungen aufzubauen, wenn diese eben schon auch selbstreflektiert sind und souverän mit ihren Gefühlen umgehen können. Vor allem der Punkt ist, erfolgreiche Menschen machen das und erkennen dann auch ganz schnell, wen sie da vor sich haben. Und von daher tun sie Gutes dran, eben das auch zu tun. Gut. Wir alle wollen souverän wirken, wir wollen bei der Arbeit souverän sein. Und jetzt ist es eben so, dass es eben manchmal trotzdem noch Menschen gibt, die herumbrüllen und vielleicht haben Sie eben schon mal gehört, ich bin eben so. Aber ab heute wissen Sie nach diesem Video oder seit schon ein paar Folien wissen Sie, nein, du bist nicht so, du hast entschieden, so zu bleiben, wie du bist. Und es ist eine Entscheidung, sich nicht mit seinen Emotionen und Gefühlen auseinanderzusetzen. Und letztendlich ist es damit früher oder später auch eine Zumutung für seine eigene Umwelt, wenn man eben so bleibt und dies eben nicht tut. Das gilt für Kinder, die ihre emotionale Welt und ihre emotionale Intelligenz natürlich noch erst entwickeln müssen, natürlich nur bedingt. Aber von einem Erwachsenen kann man eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern kann man einen gewissen souveränen Umgang mit den eigenen Emotionen schon erwarten. Vor allem, wenn diese Person auch noch eine Führungskraft ist oder eben eine Führungskraft werden möchte. Gut, dass Sie also mit diesem Training angefangen haben. Zum Ende des Videos gebe ich Ihnen noch einen Satz mit, der mich bereits vor vielen Jahren sehr zum Nachdenken gebracht hat. Inzwischen steht der fett mit Leuchtstift gekennzeichnet in meinem Erkenntnisjournal. Eine Aufgabe für Sie ist es, darum bitte ich Sie, auch in Ihrem eigenen Sinne, über den folgenden Satz einmal nachzudenken. Lassen Sie diesen Satz bitte auf sich wirken. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens, beruflich und privat. Ich lese es noch einmal vor. Die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens, beruflich wie privat. Lassen Sie diesen Satz einfach mal auf sich wirken. Denken Sie vielleicht nochmal drüber nach. Damit sind wir am Ende des zweiten Videos vom zweiten Modul angekommen. Auch zu diesem Video gibt es eben Fragen auf den Arbeitsblättern. Bitte bearbeiten Sie diese und dann aber bitte wieder schriftlich, denn nur was Sie schriftlich eben auch als Gedanken in Schrift destillieren, bleibt einfach länger, besser hängen. Und eine Veränderung beim Umgang mit Emotionen und Gefühlen ist eine langwierige Arbeit, eine, die sehr viel Spaß machen kann, vor allem wenn man mal ein paar Jahre das getan hat und dann auch die Entwicklung sieht. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, ich möchte Sie dazu ermutigen, dran zu bleiben, immer wieder solche Übungen zu machen. Vielleicht holen Sie diese Zettel, die Sie jetzt, diese Arbeitsblätter jetzt bearbeiten, vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten nochmal raus, beantworten die Fragen erneut, schauen mal, hat sich da was verändert. Es ist sehr, sehr spannende Arbeit. Bleiben Sie also bitte dran. Sie wissen ja, es lohnt sich aus vielen, vielen guten Gründen, die ich in diesem Video nicht nur einmal erwähnt habe. Es waren ein paar Doppelungen drin, weil dieses Thema so unglaublich viel Mehrwert für Sie bereithält. Von daher machen Sie das Beste aus diesem Mehrwert und wir sehen uns dann im dritten Video.